So, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Mein Name ist Matthias Kortke. Ich werde die erste Session dieses Linux-Tags hier im Raum 5 zu dem Thema Publizieren leiten. Ich darf Ihnen vorstellen oder euch vorstellen, Peter Koppertz. Er beschäftigt sich mit dem Digitalisieren von Büchern, hat sich speziell einem Autor aus Goethes Zeiten gewidmet und möchte seine Ergebnisse hier vorstellen. Bitte schön.
Ja, guten Morgen nochmal von mir und viele Grüße aus Potsdam. Aus dieser Stadt komme ich. Und wenn ich keinen Vortrag halte, dann programmiere ich ein wenig, vorzugsweise mit der Programmiersprache Python. Das wird man in dem Vortrag auch noch mitbekommen. Und ich beschäftige mich auch mit dem Einsatz von elektronischen Lehrmitteln, sprich Lernmanagementsystemen und anderen Technologien für Schulung und Lehre. Da haben wir zusammen mit einem Kollegen eine kleine Firma, Sudile, Supported Distance Learning. Und wer sich für das Thema interessiert, der kann mich da auch ansprechen. Heute haben wir aber ein anderes Thema, die Digitalisierung von Büchern. Zum Inhalt des Vortrages. Ich werde also kurz ein paar Worte sagen, wie ich dieses Projekt begonnen habe, über den Stand der Dinge in anderen Projekten mal etwas berichten, was ich so mitbekommen habe, über Stärken und Schwächen, die mir bei der Analyse dieser Thematik aufgetaucht sind, berichten und dann zu den Zielen in meinem konkreten Projekt übergehen. Der umfangreichste Teil ist dann die Umsetzung. Was muss ich alles für Arbeitsschritte einsetzen, um zum Ziel zu kommen? Und noch ein kleiner Ausblick zum Schluss. Was habe ich vor? Ja, erste Voraussetzung für so ein Projekt ist natürlich, dass man Freude hat am Lesen, dass man dafür interessiert ist. Und hier habe ich eine interessante Grafik gefunden, die ich ganz nett finde. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann fehlt noch irgendwo die Initialzündung für so ein Projekt. Und bei mir war das eine Radiosendung im Deutschlandfunk. Und zufällig da reingekommen beim Rumzappen und im Anschluss daran nochmal auf die Website gegangen und das PDF dazu runtergeladen, das Manuskript. Und ja, die Begeisterung wuchs eigentlich, weil ich vorher von dem Autor noch nichts gehört hatte, Friedrich Rückert. Nun trifft es sich, dass unser Büro direkt auf dem Weg zum Büro ein Antiquariat ist. Und da bin ich dann reingetobt nach Feierabend und habe den Antiquar gefragt: Haben Sie schon mal was von Friedrich Rückert gehört? Und der grinste gleich über alle vier Backen und sagte: Na klar, habe ich den. Und kurze Zeit später waren die 12-bändige Ausgabe von Friedrich Rückert in meinem Besitz. Habe mir noch einen Tag Zeit gelassen, habe nochmal gegoogelt, was gibt es so, ne? Leider hat er nur 11 Bände gehabt, aber das war es mir wert. Ich habe es trotzdem genommen, weil es mich interessiert hat, brennendst. Ja, danach hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich habe überlegt, was kannst du jetzt damit machen? Nur lesen. Ich war gerade am Experimentieren mit neuer Software und dachte mir, das ist eine Kombination, das auszureizen mal auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist auch gleichzeitig ein Trick, die Bücher wirklich mal konsequent zu lesen. Man hat oft mehrbändige Ausgaben im Regal stehen und ja, hat man das eine oder andere gelesen, aber nicht konsequent durchgezogen. Mir geht es jedenfalls so. Und ich habe dann beim ersten Googlen auch festgestellt, dass man immer wieder bei Amazon oder bei anderen Bezahldiensten landet, wenn man sich für ein Buch interessiert. Ich dachte mir, vielleicht geht es ja auch irgendwie mal so ein altes Schwarte kostenlos zu bekommen. Ja, und da ist natürlich die Frage, als ich das meinen Bekannten erzählt habe, kam gleich die Antwort: Ja, sowas gibt es ja schon, was willst du da jetzt damit nochmal anfangen? Der bekannteste Vertreter dürfte Google Books sein, ist hier jeder vielleicht schon mal drüber gestolpert. Dann habe ich auch per Mail nochmal den Hinweis auf Gutenberg.org bekommen. Das kannte ich schon, dieses Portal, das sich wirklich auf die Fahne geschrieben hat, Bücher frei zur Verfügung zu stellen. Es gibt ein gleichnamiges Projekt gutenberg.de, das wird so mehr vom, da hängt der Spiegel, glaube ich, dahinter, gesponsert, die da also auch so eine Marketinggeschichte draus machen. Und im Laufe meiner Recherche bin ich auch auf Open Library gestoßen, auch eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Die hängen irgendwie auch eng zusammen mit Open Archive. Und die nächsten Folien geht es erstmal darum, welches Angebot steht aktuell zur Verfügung, wenn ich jetzt freies Buchmaterial im Netz suchen will und lesen möchte. Da habe ich mal ein paar Zahlen rausgekitzelt. Man sieht hier, dass das also recht unterschiedlich ist. Bei Gutenberg.org bekommt man also 42.000 Bücher ungefähr angeboten. Aber man sieht sofort in der zweiten Spalte, dass das deutschsprachige Angebot schon recht bescheiden ist. Ja, da ist also noch nicht so viel vorhanden auf dem Gebiet. Dann habe ich mir Gutenberg.org mal vorgenommen und habe das mal aufgedröselt. Das war recht einfach, weil die da irgendwo so eine Liste hatten, nach Genres sortiert. Ja, wenn man so eine bestimmte Literaturrichtung hat, dann wird es schon dünn, was man an deutschsprachiger Literatur dort auf diesen Portalen findet. Ja, nochmal ganz speziell die Frage nach Rückert. Das war ja der Ausgangspunkt für mein Projekt. Da findet man recht unterschiedliche Angaben. Viele Sachen sind auch doppelt von verschiedenen Institutionen eingescannt. Findet man die Bücher dort? Manchmal auch sind das nur Texte zum Autor. Ja, während dieser Analyse habe ich so ein paar Sachen entdeckt, die gut sind, die weniger gut sind, will ich mal ein paar Sachen zeigen, weil ja Rückert die Gedichtform nimmt und die Versform, habe ich mir mal den Kafka vorgenommen, damit ich mal so einen Mengentext habe. Und das war einer zu viel. Da interessiert natürlich als erstes das Ausgabeformat, in welcher Form kann ich das Buch sozusagen aus dem Internet ziehen. Man sieht, Online-Lesen geht bei allen ohne Probleme. Man kann da sofort loslegen. Darüber hinaus werden unterschiedliche Ausgabeformate angeboten. Ich habe da mal so einen Strich zwischengezogen, die klassischen Textformate und darunter, was jetzt groß im Kommen ist, die ganzen für die Reader, die Ausgabeformate, unterschiedlichste Bezeichnungen. Wer aber das EPUB-Format hat, der kann über Calibre auch in andere Formate ganz bequem das konvertieren. Da habe ich ein paar Experimente gemacht, geht ganz gut, das in ein anderes Format überzuführen. Ja, da ich den Band 2, der fehlte ja in der Originalausgabe, hinter dem war ich her, da bin ich öfters auf die Bayerische Staatsbibliothek gestoßen. Die haben diesen zweiten Band gehabt. Und als ich den runterladen wollte, kam die Frage, bestätigen Sie die nicht kommerzielle Nutzung? Gut, den Strich hätte ich jetzt noch ein bisschen länger ziehen müssen da, unter das nicht auch. Aber da habe ich mich gefragt, ja, warum die Frage? Wenn das Buch digitalisiert ist von Steuergeldern und frei verfügbar, auch bei anderen Anbietern, warum soll ich das noch bestätigen? Ja, also das ist so ein No-Go-Erlebnis. Ja, die deutschsprachige Ausgabe gab es nicht auf Open Library. Dafür gab es die englischsprachige Version von Kafkas Verwandlung, aber auf einmal wird aus Open wieder geschlossen. Da sind auf einmal Vorhängeschlösser. Es ist also nicht wirklich offen, dass man es vielleicht betreten darf, aber nicht, dass man alles offen zur Verfügung hat. Da ist also so ein Mix aus Kommerzialisierung, dass man Bücher kaufen kann, findet sicherlich auch eine Menge Bücher, die also kostenfrei heruntergeladen werden können. Gut, beschäftigen wir uns nochmal näher mit dem Online-Lesen. Auch da gibt es ein paar Geschichten, die verbesserungswürdig sind. Aber voranstellen möchte ich ein gutes Beispiel, das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das ist dieser Reader auf archive.org. Sehr schöne Funktionalität zum Blättern. Auch hier die Suche nach dem Begriff, was habe ich da gesucht, Diorama. Da sieht man dann unten diese gelben Lesezeichen, ob das mehr vorne oder hinten im Buch ist. Man kann sehr schön skalieren, also alles, was man sich von so einem Reader eigentlich wünscht. Dann projektgutenberg.de. So sieht es also aus, wenn man online lesen will. Aber man muss einen großen Bildschirm haben, also auf kleineren Geräten, da wird es schon wieder schwierig, weil sie eine feste Breite eingestellt haben. Und dann wird der Text abgeschnitten und man kann ihn dann nicht mehr lesen. Ja. Das ist eigentlich ein Mangel. Aber Gutenberg.org auch nicht besser. Auch dort kann man die Bildschirmgröße nur bis zu einem bestimmten Grad skalieren und muss dann auch mit abgeschnittenen Texten rechnen. Also großer Bildschirm ist kein Problem, aber auf tragbaren Geräten wird es sicherlich schon ein bisschen hakelig. Ja, oft erinnert man sich an eine Textpassage und möchte halt die Stelle wiederfinden. Und da ist also immer, bei Texten ist immer klar, muss ein Volltextindex zur Verfügung stehen. Und um da gezielt Texte suchen zu können, wieder die Bayerische Staatsbibliothek, die stellt für Bücher, die in Fraktur gesetzt sind, wurden oder gedruckt wurden, nicht unbedingt in Volltextindex zur Verfügung. Das ist ja die besondere Schwierigkeit bei diesen alten Büchern. Auch ein Text von Rückert hier in Fraktur auf archive.org. Moos habe ich da grün unterstrichen. Das ist das Wort, das er eigentlich finden müsste. Aber die Suche hat halt dieses Wort nicht gefunden. Also auch nur teilweise. Das hängt von der Qualität des Digitalisats ab, wie gut das digitalisiert ist. Da komme ich noch dazu. Ja, aus diesen... Unabhängig von diesen Dingen, die ich da gefunden habe, ob gut oder weniger gut, hatte ich mir schon ein paar Ziele gesetzt und das wären vor allen Dingen gute Volltextsuche. Das war schon gegeben durch die Wahl meiner Software, die ich dort verwende. Gute Lesbarkeit online, das ist also vom großen Bildschirm bis zum Smartphone gut skaliert. Da gibt es inzwischen also HTML-Technologien, die das unterstützen. Das ist immer gut, wenn man ein neues Projekt anfängt, dann kann man das immer voll einsetzen, was gerade Stand der Dinge ist in der Technik. Ja, wie sind die Texte zu speichern? Da gibt es verschiedene Alternativen. XML bin ich ein großer Freund von, aber für solche Texte habe ich gedacht, ist das nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Und da gibt es das REST-Format, das ich dann nochmal vorstelle, wer das noch nicht kennt. Und natürlich, wenn ich ein Format habe, in dem das also im Rohtext vorliegt, dann möchte ich natürlich das auf alle möglichen Ausgabegeräte ausgeben können. Ja, als Ausgangsformat habe ich das REST-Format gewählt und da gibt es in der Python-Community eine Software namens Sphinx. Die ist eigentlich gedacht für die Dokumentation von Software. Und ich habe das gemacht, was man immer als Programmierer beachten soll. Denke nie, dass die Endanwender das mit deiner Software machen, was du mal gedacht hast oder geplant hast. Ne? Und genauso habe ich mich jetzt mal verhalten. Die Macher haben bestimmt nicht dran gedacht, dass da mal lyrische Texte mit veröffentlicht werden. Aber diese Software ist sehr ausgefeilt schon, sehr ausgereift und bietet eine Volltextindizierung von Haus aus mit. Ja, da hätte ich diesen Punkt schon mal abgearbeitet. Und man sieht an dem Beispiel, hier habe ich dann auch mal Moos gesucht von den paar Seiten, die ich schon digitalisiert habe. So ungefähr 700 sind das inzwischen. hatte also zweimal das Wörtchen Moos gefunden. Ein weiteres Ziel, noch eher ein fernes Ziel, das ist ein Experiment, ist von den Standardschriftarten, die man im Web findet, Arial und Times New Roman, wegzukommen und mal eine schickere Schrift zu wählen. Für lyrische Texte bietet sich das an. Das ist ein Experiment. Dank Google Web Fonts kann man da inzwischen schon in einen Baukasten reingreifen, wo man also ganz schicke Fonts mit einbinden kann in die Website, die halt bei Google liegen und die dort mit eingebunden werden in der Website. Hier mal ein Experiment. Stecken noch ein paar knifflige Aufgaben drin. Die Eindruckung möchte ich gerne so wie im Originalbuch erhalten. Und von daher muss ich hier noch ein bisschen knobeln, bis das so funktioniert. Ja, das ist ein Blick in das Restformat. Ich weiß nicht, wer kennt das Restformat? Finger hoch, schon mal gehört, gesehen? Ja? RST, ja, RST. Die Endung, Dateiendung oft auf RST. Ne? Wenn Sie eine Python-Dokumentation sich angucken, dann sehen Sie das häufig. Und ich kann das nachher nochmal zeigen, dann können Sie auch den Quelltext sich angucken. Und die Idee ist also, dass man sich beim Schreiben von Dokumentation wirklich auf den Text konzentriert und nicht so viel mit Formatierung, Überschriften und so weiter beschäftigt. Und ganz einfaches Prinzip, wenn ich da eine Überschrift wähle, dann unterstreiche ich die in irgendeinem ASCII-Zeichen und dann wird das im HTML nachher H1. Die zweite Unterstreichungsform kann man frei wählen, wird dann H2. Und für die Gedichte habe ich da diesen Doppelpunkt gewählt. Das ist der Einstiegspunkt für Codeschnipsel, ja, damit die Struktur erhalten bleibt. Ja, könnte ich natürlich auch noch anders machen. Das nur mal als Schnelleinstieg in das Datenformat, in dem die Texte gehalten werden. Der Export in verschiedene Formate wird auch durch die Sphinx-Software mitgeliefert. Man hat automatisch die grün hervorgehobenen Zeilen, da braucht man gar nichts Neues erfinden. HTML-Umwandlung, Umwandlung in EPUB, in LaTeX, muss man dann TechShop oder LaTeX auf Linux installiert haben, da wird es automatisch dann ein PDF draus generiert. Und wer den Rohtext wieder haben will, der kann halt, dann verschwinden die ganzen Formatierungen dort, die typischen RST-Formatierungen, und dann hat man wieder den Rohtext. Ja, die anderen sind mehr für die Programmierung gedacht, sind jetzt aus meiner Sicht uninteressant. Ja, zur Umsetzung. Ich sagte schon, der umfangreichste Passage jetzt, also scannen, ist das Einfachste. Dann die Texterkennung, wenn man jetzt ein Bild vorliegen hat, man hat das eingescannt, muss man natürlich den Text dort rauskitzeln. Und dafür gibt es eine Texterkennungssoftware, eine OCR, die ich vorstellen werde. Dann müssen die Texte umgewandelt, formatiert werden. Und zu guter Letzt dann noch ein paar Spezialbehandlungen, damit dann das komplette Werk erstellt werden kann. Los geht's mit dem Scannen. Scannen ist klar, je höher die Auflösung, umso leichter hat es die OCR-Software. Ich arbeite mit 300 dpi, mehr gibt mein Scanner nicht her. Ist auch eine Abwägung, wenn ich eine höhere dpi-Zahl habe, dann werden natürlich die Bilder vom Speicherumfang her auch recht groß. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass beim Ausschneiden, also ich wollte auch Speicherplatz sparen, schneide dann das überflüssige graue Zeugs weg. Ob das so gut war, die Entscheidung, weiß ich noch nicht. Aber momentan arbeite ich halt nach dem Prinzip. Und beim Scannen liegt das Buch manchmal schief drauf und es wird schief eingescannt. Habe ich erst ignoriert, später bin ich doch dazu übergegangen, wenn ich ausschneide, dann doch das Bild zu drehen, dass es also gerade ist, weil dann die Erkennungsrate sehr viel höher ist, logisch. Dann hat die Software bessere Chance, die Buchstaben zu erkennen. ja, Dateinamen vergeben. Ich nummeriere nach Seiten durch und dann auch noch in Ordnern abgelegt nach Kapiteln und Büchern. Texterkennung. Da hatte ich dummerweise 50 Euro investiert, um den Abbey Reader zu kaufen. In der irrigen Annahme, da habe ich nicht genau mich informiert, dass der Fraktur auch lesen kann, hatte aber nicht, weil die haben aufgehört damit und das ist in ein kommerzielles Projekt übergewechselt. Die können das. Habe ich aber später erst mitbekommen und ich habe die auch mal ausprobiert und war eigentlich nicht zufrieden mit dem, Erkennungsergebnissen. Und da hat HP zwischen, das habe ich mal rauskopiert, HP zwischen 85 und 95 hat diese Tesseract-Software entwickelt, aber irgendwie ist die dann bei Google gelandet, habe ich jetzt nicht genau verfolgt, warum und wieso. Die steht da jetzt zur Verfügung, die URL lesen, können Sie da oben lesen. Und die erkennt aber von Hause aus auch keine Frakturschrift. Aber es gibt Erweiterungen dafür, die kann man auch auf der gleichen Seite herunterladen. Wer schon mal auf Google Books war, ich weiß nicht, so ein altes Buch mal angeguckt hat, da kann man, dann hat man ein Werkzeug, da kann man Textpassagen ausschneiden, die einen interessieren und kann die online, on the fly sozusagen OCR anwerfen, kriegt man. Und das ist das, was man bekommt da bei Google. Habe ich jetzt hier mal, kriegt man so einen ASCII-Bandwurm, der ist in so einem kleinen Eingabefeld, wird da reingepustet und so bekommt man den dann ausgehändigt, mit dem man weiterarbeiten kann. Na komm. Hat man sich die Mühe gemacht, das Programm, das wahrscheinlich Google auch einsetzt, zu installieren und macht das auf dem eigenen Rechner, dann sieht das schon sehr viel freundlicher aus. Das ist die gleiche Textpassage. Habe das Bild ausgeschnitten und dort reingeworfen in dieses Tesseract. Und man sieht, die Zeilenstruktur bleibt erhalten und, wer hat es gemerkt, was ist noch da? Die ganzen Satzzeichen, die fehlen nämlich in dem vorigen, ich schalte nochmal zurück. Die werden nämlich hier bei Google unterschlagen und sind nicht so wichtig. Ja? Also ich habe es mal versucht mit Band 2 und habe dann angefangen, die Kommas und die Punkte zu setzen. Das ist ja Sisyphus ist ja ein Klacks dagegen, was der gemacht hat. Also war ich ganz froh, dass das hier besser funktioniert und hier weniger Nacharbeit ist. Man sieht aber auch, dass die Software nicht unbedingt alles erkennt. Das liegt an der Schwierigkeit mit der Frakturschrift. Spezielle Buchstabenkombinationen erkennt er halt nicht und da muss man dann nacharbeiten. Aber das ist das Eigentliche, was mir sehr viel Spaß macht, da die Korrekturleserei. Wenn man das Bild hat und das Programm, dann ist der Aufruf eigentlich recht einfach. Dieses minus L DOI ist halt der Parameter für das Erkennen von Fraktur und nicht normaler Schrift. Ja, wer das installieren will, da gibt es Anleitungen auch auf dieser Website. Und da sind ein paar Abhängigkeiten zu beachten, ist klar, die Bildbibliotheken müssen alle da sein. Und Leptonica, weiß ich jetzt nicht, welche Funktion dieses, auch was in der Richtung, ja. Ja, sowas in der Art. Ne? Ja, wenn die gegeben sind, dann ist die Installation eigentlich recht einfach, ein Dreizeiler. Wobei hier schon der Spezialfall ist, dass ich sage, ich möchte das nicht systemweit installieren, sondern lokal für mich irgendwo, wo ich dann in meinem Home-Ordner arbeite. Nur als Ergänzung, wer hier Mac-User ist, da ist es auch recht einfach. Mit Homebrew kann man so eine Ruby-Installationsgeschichte installieren und der zieht dann vollautomatisch alles, was dazugehört. Ein bisschen suchen musste ich dann, wo er das hingeschmissen hat. Das liegt dann unter User Local Cellar. Da findet man das. Wichtig ist der Ordner Test Data am Ende. Dort liegen die Muster sozusagen für die einzelnen Schriftarten. DOI, das ist die Fraktur, und eng ist das, was eng trained data ist, das, was standardmäßig mitkommt. Ja, das habe ich dann auch irgendwann gefunden und damit habe ich auch angefangen. Obwohl ich gar nicht so GUI-affin bin, fand ich das doch ganz nett. Man zieht mit Drag and Drop ins linke Fenster das Bild rein und rechts wird der Text dann angezeigt, den die Texterkennung da gefunden hat. Hier nochmal die Datei für Frakturschrift. Es gibt da noch mehr andere Frakturschriften, dafür Schwedisch und so. Ja, aber das reicht in den meisten Fällen aus. Und das muss man in den Test-Data-Ordner werfen, auspacken, dort reinwerfen und dann funktioniert das. Ja, schon erwähnt, das RST-Format oder REST-Format. Hier nochmal die Anmerkung, das ist eine Erweiterung von meiner Seite. Wenn das macht mir halt auch Vergnügen, solche alten Begriffe, die ich noch nie gehört habe, dann eben auch mal nachzuschlagen und nicht einfach drüber zu lesen und sagen, okay, das hieß halt Unterschleif. Was heißt Unterschleif? Und dann, wenn ich das schon nachgeschlagen habe, dann will ich dem Leser die Mühe ersparen, das auch tun zu müssen und dann packe ich das da rein. Mache ich nicht konsequent, aber hin und wieder dann doch, sodass ich dann also noch ein Glossary beim Korrekturlesen mit aufbaue. Ja, die Transformation ist dann recht einfach. Mit einem Make-File, das bei der Installation der Software dann zur Verfügung steht, kann ich Make-HTML, Make-EPUB, Make-PDF-LaTeX eingeben und finde das dann in einem Ordner, den ich vorher definiert habe, das Ergebnis. So ein Text ist nicht auf Anhieb fertig und was in der Programmierung eigentlich gang und gäbe ist, das sollte also auch für Leute, die mit Text arbeiten, möglich sein. Wenn man mit ASCII-Text arbeitet, empfehle ich immer, irgendein Versionskontrollsystem zu verwenden. Da können Sie sehr schön sauber jeden Buchstaben, jede Änderung verfolgen, lange zurück und können Vergleiche anstellen. Das mache ich also. Mein bevorzugtes ist Mercurial. Git gibt es noch, Bazaar. Und für Mercurial gibt es eine schicke Web-Oberfläche. Das ist sehr schnell installiert und in Gang gebracht, auch auf einem lokalen Rechner. Auch für Teamarbeit sehr gut geeignet, damit man nachverfolgen kann, wer was gemacht hat. Ein paar Helferskripte habe ich mir gebaut, zwei Stück konkret. Mit dem einen GetIndex, zeige ich dann in der nächsten Folie, glaube ich, da generiere ich nochmal einen speziellen Index und mit MakeImageFiles, da baue ich die Seiten vollautomatisch in, sagen wir halbautomatisch, wo die Bilder nochmal als Webpage, als HTML-Seite dargestellt werden, damit der Leser im Zweifelsfall vergleichen kann, wie sah das im Original aus und was hat der Kopatz daraus für Text gemacht. Ja. Es gibt so ein paar knifflige Stellen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das richtig lese. Ja. Und das ist wirklich eine langweilige Arbeit, das kann man dann automatisieren. Das ist der Spezialindex, den ich schon erwähnt habe. Also es gibt ja den Volltextindex, der alles indiziert. Und ich dachte mir, also da sind immer wieder interessante Begriffe. Wie findest du die wieder? Vor allen Dingen, wenn du nicht genau weißt, was du suchst. Also es ist mehr zum Stöbern gedacht. Und da filtere ich halt alle Substantive raus, beziehungsweise substantivierten Verben und Adverben. Und die bekommen dann so einen Indexeintrag. Und am Ende kriegt man diesen Spezialindex, den man häufig hinten an Büchern findet. Und das ist wirklich ein Mehrwert. Und da kann man dann stöbern und kann sagen, aha, ich suche mal was zum Thema, was nehmen wir hier, Abendhimmel oder irgendwas. Und dann findet man da alle Stellen, in denen dieser Begriff irgendwie mal auftaucht. Man sieht hier Abend oder bestimmte Begriffe kommen sehr häufig vor, verwendet er sehr häufig. Ja, so sieht die Seite dann aus, wenn ich, das habe ich aber getrennt, die Textdarstellung, die reine Textdarstellung, weil sie ja weniger Platz wegnimmt, die ganzen Bilder jetzt zu laden. Das ist sehr speicherintensiv und deshalb habe ich das getrennt. Nur wer die Bilder wirklich nochmal zu Gesicht sehen bekommen will und vergleichen will, der kann das aufrufen. Da ist also nur das Werk, Kapitel und die Seite genannt und dann das, was ich da eingescannt habe. Ist ein Experiment, sieht so noch nicht auf der Website aus. Das Layout soll sich also auch nochmal ändern. Ja, damit wäre ich schon fast durch. Ich habe hier, ach, da ist die Uhr. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Ich habe Ihnen vorgestellt TetherAct, das ist die OCR-Software, die ich verwende. Alles, was jetzt fett hervorgehoben wird, das verwende ich. Dann die Rohtexte im Restformat gespeichert zur Transformation. Verwende ich die Software Sphinx. Die Datensicherung mache ich mit dem Versionskontrollsystem Mercurial und publizieren kann man auf verschiedenen Seiten, die das anbieten, Gutenberg.org, OpenLibrary.org und ich habe mich für die eigene Website entschieden, weil ich halt auch das als Experimentierfeld nehme und dort verschiedene Sachen besser testen kann. Und für die Verarbeitung, sagte ich eingangs schon, verwende ich die Programmiersprache Python. Ja, was kann man tun, wenn man sich für dieses Thema interessiert? Und ich bin erstaunt, wie voll der Saal geworden ist hier. Ich habe mit 3-4 Mann gerechnet. Scheint doch ein heißes Thema zu sein. Spenden, wenn Sie selbst nichts tun können und wollen, dann dicke Portemonnaie zücken und diesen Projekten dort was Gutes tun, dass das vorangeht. Wenn Sie das selber machen wollen, ich nannte schon die Seiten, wo Sie das ungefragt tun können. Man sollte natürlich immer die Rechtslage beachten. Ja? Der Mann muss 70 Jahre tot sein oder die Frau, dann kann Ihnen erstmal keiner was. Wenn sie noch leben oder später gestorben sind, ist das immer eine heikle Sache, dass sich da einer meldet und sagt, hier, du Böser, ich will damit noch Geld machen. Korrekturleser werden auch gesucht immer. Ich habe es mal ausprobiert, ich kannte das vorher gar nicht und habe da ein paar Seiten schon mal Korrektur gelesen, werde ich wahrscheinlich auch des Öfteren wieder tun. Distributed Proofreaders. Das ist das, was Gutenberg.org auf jeden Fall nutzt. Ich will mich der deutsche Ableger macht das, glaube ich, auch. Die nutzen das auch. Da habe ich also auch mal einen Querlink gefunden. Ja, erzählen Sie das rum, dass es das gibt, solche Projekte. Und dass wir nicht alle gezwungen sind, irgendwo so einen Warenkorb zu füllen, vor allen Dingen für solche alten Bücher, die eh keiner mehr drucken will. Und wenn das alles nicht passt, dann hoffe ich, lesen Sie bald wieder mal ein Buch, das da schon ein bisschen verstaubt in den Regalen. Und dann stellen Sie es nicht zurück, dann geben Sie es einfach weiter. So mache ich das neuerdings, damit das wieder mal Platz wird für Neues. Ich habe mir jetzt angewöhnt, die Bücher weiterzugeben, die ich ausgelesen habe. Also nochmal lesen werde ich sie wahrscheinlich nicht. Ja, wenn Sie jetzt eine Idee haben und oder Fragen, ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch für Fragen, dann sprechen Sie mich an. Ich weiß noch nicht, wie das Prozedere ist mit den Veröffentlichen der Folien, ob da eine Möglichkeit hier im Nachhinein besteht. Ansonsten würde ich sie auf Slideshare dann irgendwann mal packen. Ja? Ja? Ja, okay. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es waren Anregungen dabei, Informationen, die Sie vielleicht brauchen können. Und ja, würde mich freuen, wenn die Zahl der deutschsprachigen Bücher auf den genannten Webseiten langsam steigt. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Peter Koppertz, für den Vortrag. Jetzt haben wir noch viel Zeit für die Diskussion. Wir waren schon Wortmeldungen. Ich werde versuchen, das Mikrofon durchzureichen.
Da war eine.
Ja, mein Name ist Romaika Andreas. Ich mache ein ähnliches Projekt aus Hobbyinteresse. Und zwar die Übertragung von bunte Bilder aus dem Sachsenlande, ist auch in Fraktur gesetzt um 1900. Ich gehe einen geringfügig anderen Weg, ich nutze auch Tesseract, trainiere aber das, die OCR-Daten selber, aus dem Grund, weil in dem bei Tesseract verlinkten Trainingsdaten für Fraktur zum Beispiel keine Unterstützung für langes S drin ist. Mhm. Meine Vorgehensweise ist auch etwas anders, indem ich über den erkannten Text, der korrigiert ist, Wörterbücher aufbaue, um das nochmal zu einer Nachkontrolle meiner Korrektur zu verwenden. Und wenn Interesse besteht, unter der Webseite art1pirat.blogspot.com habe ich die ganzen Schritte auch mit aufgelistet. Und da steht auch, wie man zum Beispiel Tesseract trainiert.
Ja, ah, danke. Danke für den Hinweis.
Ja, hier sind noch Fragen.
Weniger Fragen, aber es gibt auch noch Frontends für Tesseract. Einmal Wert-OCR, mhm. Das ist in Java geschrieben. Und dann gibt es noch OCR-Feeder mindestens. Und möglicherweise auch noch ein paar andere.
Ja.
Das OCR-Feeder kann unter Umständen schon in Open-Document-Format umwandeln. Das sieht aber, naja, also wir scannen primär technische Dokumentationen ein und das sieht dann nicht so toll aus. Also
ja.
Das passt dann nicht recht.
Muss aber man ausprobieren.
Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Richtung, wo man hingucken kann. Und wenn man noch Programmierkapazitäten frei hat, könnte man ja auch dort sozusagen seine Energie reinstecken.
Ja, mir ist noch was aufgefallen. Und zwar am Anfang stand auf den Folien, dass die Scans in JPEG abgespeichert wurden. Das würde ich nicht machen, weil JPEG in aller Regel verlustbehaftet abgespeichert wird. Mhm. Und gerade bei Fraktur sollte man eine scharfe Kante haben, das als erster Hinweis. Und der zweite, das hängt jetzt ein bisschen vom Buch ab, eventuell sollte man auf 400 dpi gehen bei Fraktur, weil man sonst die Verbindung zwischen den Buchstaben, also zum, ein gutes Beispiel ist U und N, den Querbalken einfach nicht erkennt.
Ja. Ja, ich habe also, wenn man sich die Bücher auf Google Docs anguckt, habe ich festgestellt, dass diese Auflösung auch nicht sehr sonderlich hoch ist. Zumindest das, was sie ins Web stellen. Ja? Ich weiß nicht, ob sie dahinter noch eine höhere Auflösung haben. Das vermag ich nicht zu sagen. Ja, 300 ist momentan mein Maximum, was mein Scanner hergibt. Und ist halt ein bisschen alt, das Teil. Ja, aber als Bildformat würden Sie dann TIFF empfehlen, oder? PNG. Ach, das PNG dem JPEG vorziehen, ja?
Auf jeden Fall. Also das PNG ist ein Format, was pixelorientiert ist. Und JPEG ist halt was, was über eine Fourier-Transformation die Kanten verschleift. Mhm. Und dadurch ist es nicht das Problem des Verlustbehafteten, sondern es ist einfach ein, ja, so eine Art Weichmacher darüber, der bei Bildern natürlich gewünscht ist, aber bei Text eher stört.
Ja. Da ist die nächste Frage.
Vielleicht erst ein paar Kommentare gerade zu dem Pixel- und Bildformat-Thema. Also JPEG kann man auch lossless abspeichern. Es gibt ein JPEG-Format, das verlustfrei abspeichert. Könnte man auch nehmen, wenn es die Scansoftware anbietet, das weiß ich jetzt nicht. Hm. Also verlustfrei ist wichtig. Und das Zweite, was man machen sollte, Grauwertbilder, nicht schwarz-weiß, auch wenn man das später haben möchte. Ja. Weil viele Informationen verloren gehen, wenn man gleich schwarz-weiß im Scan macht und dann verschleifen die Buchstaben, wenn es erstmal als Grauwertbild ist, kann das eine gute Software nachher besser nachbearbeiten.
Ja. Nee, ich scanne Grauwert ein. Ja.
Also das war oft, ich habe auch erst angefangen mit gleich schwarz-weiß und sowas und das ist dann immer zu hell, zu dunkel, zu irgendwas ausgebrochen. Da geht viel verloren. Also ich selber mache wenig OCR, aber ein Freund hat einen Verlag, die machen wissenschaftliche Zeitschriften von ihrem eigenen Verlag, soll von fast 200 Jahren, die gescannt werden mit OCR und anderen Sachen. Seine Erfahrung ist, dass die Bildvorbearbeitung unheimlich viel hilft, gerade auch bei Fraktur. Also nicht nur gerade drehen, sondern es gibt ein schönes Programm, das heißt ScanTailor. von Russen, die wirklich Bildvorverarbeitung genau für OCR machen, wo das automatisch hingedreht werden kann, wo man den Satzspiegel eingeben kann, gerade auch Bereiche mit Grafiken markieren,
ja.
Der auch Despeckling macht, also wirklich allen möglichen Dreckfleck und sonst was machen. Das kann man interaktiv noch gucken, prüfen und danach ist die Scanrate nochmal sehr, die OCR-Rate nochmal sehr, sehr viel besser. Also man kann sich im Hinten raus viel Arbeit sparen, wenn man in die Bildverarbeitung, die so dreiviertel automatisch läuft, ein bisschen was reinsteckt mit Scan-Tailer. Ja. Und auch nochmal unterstützen, was der Herr da oben gesagt hat, bei Fraktur sollte man auf jeden Fall selber die Fonts trainieren. Er arbeitet auch mit Tesseract,
ja.
Und andere Sachen probiert und hat gemerkt, also gerade für seine Frakturzeitschriften ohne eigenes Trainieren auf den Font,
ja.
Hat man hinten raus wieder viel, viel mehr Arbeit und dann ja. auf jeden Fall Wörterbücher und nachbearbeiten.
Ja, danke für den Hinweis. Das ist mir schon klar, dass das noch nicht das Optimum ist. Ich mache das so mehr als Spaß an der Freude und zur Entspannung immer. Und klar, ich werde das jetzt auch optimieren, denn ich will ja nicht, ich habe mal, wer auf der Website schon mal geguckt hat, ich habe mal eine Hochrechnung gemacht, mit dem Tempo, mit dem Arbeitsstil brauche ich so ungefähr 7 Jahre, dann bin ich mit dem 12 Bänden durch. Ne? Das lässt sich also noch optimieren. Ne? Das ist also sehr arbeitsaufwendig und ja.
Also ich selbst mache bei Distributed Proofreaders mit, also dem Projekt Gutenberg. Da erstmal ein wichtiger Hinweis, wer bei gutenberg.de mitmacht, lest genau die Lizenz. Die Firma eignet sich dann das privat an, was die Community produziert. Ja. Gutenberg.org ist also ein amerikanisches Projekt mit einer deutschen Community. Die ist allerdings noch sehr klein. Das ist auch das Problem, dass es lange dauert.
Ja.
Für dich der Hinweis, die haben das RST-Format aufgebohrt, um halt zum Beispiel diese Dropcaps zu machen, die großen Anfangsbuchstaben am Anfang und auch weitere Erweiterungen. Lohnt sich vielleicht mal, das Tool anzugucken.
Ja.
Und ansonsten kann ich nur sagen, mitmachen bei Projekt Gutenberg. Wir brauchen Helfer.
Kann ich nur unterschreiben.
Ja, also es kam das bei uns, etwa 700 deutsche Bücher sind fertig. Die gleiche Zahl ist nochmal in der Warteschlange. Da fehlen einfach Bearbeiter, die das fertig machen.
Ja. Nein, Org. Org.
Ja, wenn wir schon mal bei dem Stichwort Lizenz sind, wir hatten ja gehört, Urheberrecht, 70 Jahre, der Verfasser gestorben, dann kann man da frei drüber verfügen. Das ist natürlich, wenn man ein gedrucktes Buch hat und auf den Scanner legt, jetzt nicht der Fall. Ne? Also es besteht ja neben dem Urheberrecht natürlich noch das Copyright, das denn der jeweilige Verlag hat. Wie ist es damit? Hat sich jemand mal damit beschäftigt? Vielleicht wäre das auch nochmal ein Hinweis für Leute, die sich jetzt mit solchen Projekten befassen wollen. Denn wenn man scannt, dann verletzt man erstmal.
Projekt Gutenberg.org kostet wohlweislich in den USA und dort ist so, alles was bis 1923 gedruckt ist, ist frei nach amerikanischem Recht. Wenn das Recht nicht ausreicht, gibt es einen Ableger in Kanada. Dort gilt erlischt das Urheberrecht 70 Jahre nach der Tod des Autors, wie bei uns eigentlich. Und dort haben die Bibliotheken sehr viel digitalisiert, auch sehr viel Deutsches. Mhm. Also zur Not auf hier Ausgaben ausweichen, die von Bibliotheken freigegeben sind, 70 Jahre alt sind, sollte kein Problem bestehen. Was problematisch ist, sind solche Faksimile-Ausgaben. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ob die Behauptung des Verlags korrekt ist, dass die die Rechte haben. Also da habe ich mich auch noch nicht erkundigt. Aber also diese Sachen zumindest erstmal, was Bibliotheken veröffentlichen, frei, braucht man sich keine Gedanken machen. Was?
Du kannst nicht aus der Tatsache, dass irgendeine Bibliothek irgendwas veröffentlicht, irgendwelche rechtlichen Schlüsse ziehen. Da gibt es eine Rechtslage. Und na gut, nach deutscher Rechtslage, wenn der Autor 70 Jahre gestorben ist, dann wird nach 70 Jahren wird der Text frei, auch nach deutschem Recht. Das ist in vielen Ländern relativ international so. Es gibt ein paar Spezialfälle. Erstmal muss man aufpassen bei Übersetzungen. Da geht es auch bei den Übersetzer. Und es gibt ein paar Sonderregeln. In den USA, die kenne ich im Einzelnen auch nicht so genau. Aber da tritt die Freiheit nach dem amerikanischen Recht schon etwas früher ein, also die rechte Freiheit. Und in Kanada hat wieder eine etwas andere Rechtslage. Das ist aber relativ riskant, wenn man jetzt mit Texte veröffentlicht und sagt, ja, ich veröffentliche das jetzt einfach auf dem kanadischen Server, weil das Angebot ja weltweit gilt. Und jedenfalls, ich weiß nicht genau im Einzelfall, wie die rechtlichen Risiken sind, aber du begibst dich da auf ein sehr riskantes Terrain, wenn
ich würde da auch zur Vorsicht raten, weil wenn der Text auf amerikanischen Servern liegt, aus einer amerikanischen Bibliothek das Original ist, mag das funktionieren, ja. Aber sobald die Texte hier im deutschen Web kursieren, da findet sich bestimmt jemand, der sagt, also hör mal zu, du darfst das nicht. Also das ist ein Graubereich und ich würde mir wünschen, wenn da klarere Gesetze wären, die also auch den Zeitraum verkürzen. 70 Jahre finde ich eigentlich viel zu lang, um das Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Da sollten die kommerziellen Anbieter schon lange ihren Schnitt gemacht haben und zu ihrem Recht gekommen sein, um das dann für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Ja. Ja, aber, ja, gut, aber also, wie man das beurteilt mit dem Urheberrecht, jedenfalls sollte man nicht aus Schritten, die irgendein Dritter unternimmt, der möglicherweise nicht legitimiert ist, irgendwelche Rückschlüsse ziehen über die rechte Beurteilung des Einzelnen. Da muss man schon tatsächlich von den Gesetzen, von der Rechtslage ausgehen, ja. Und sehen, wer der Rechteinhaber ist.
Ja, und wie gesagt, die Rechte im Urheberrecht beschränken sich auf 70 Jahre, aber wenn was gedruckt ist, das geht weiter.
Ich glaube, der eine Teil ist der Inhalt, wirklich der Text und der Buchstabe, und das andere ist die Form. Also wenn ich den Text von Goethe abtippe und den Inhalt von Faust habe, dann ist der sicher rechtefrei. Goethe ist, glaube ich, 70 Jahre tot. Aber jetzt eine spezielle Satzform und die Gestaltung und alles, was dazugehört, kann ich natürlich nicht als PDF oder Faksimile scannen und dann sagen, Goethe ist tot, also ist jetzt wirklich auch das Kunstwerk von einer speziellen Ausgabe und mit was auch immer dazu, dann plötzlich auch rechtefrei. Also genau die OCRs mit PDF und schönen Text hinterlegen, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein.
Ja.
Jo, soweit dieser Exkurs, halte ich auch für ganz wichtig, wenn man sich mit so etwas beschäftigt. Gibt es weitere Fragen? Ja, das ist nicht der Fall. Dann noch
eine. Da war noch mal eine Hand.
Da ist eine, da war noch mal eine Hand noch gewesen. Auch eine bekannte Hand.
Ja, ich habe mal eine Frage eigentlich ans Publikum, ob Erfahrungen mit Okropus bestehen, weil Tesseract ist ja schon etwas älter. Okropus ist ein Projekt, was ebenfalls eine OCR entwickelt auf neueren Standard, liegt ebenfalls bei Google, ist glaube ich Uni Saarland, wenn ich mich nicht irre. Gibt es da Erfahrungen? Hat das schon mal jemand zum Laufen bekommen und eventuell selber trainiert?
Also offensichtlich nicht. Gut, nochmal die Frage, gibt es noch Anfragen an den Vortragenden? Dann danke ich nochmal herzlich für den Vortrag und wir haben jetzt 10 Minuten Pause und danach beginnt der zweite Vortrag. Mhm.